Es ist Samstag, der 24. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was macht uns fröhlich, was macht uns traurig, worüber müssen wir unbedingt noch reden. Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Die letzte Ausgabe mit ihm war die beste, die es jemals gab, zumindest.
Das sagen die Leute
in
auf Twitter.
Gestalt seiner Person. Es ist schön, dass er wieder bei uns hier im vollgemüllten Esszimmer sitzt. Kennengelernt habe ich ihn damals als Chefredakteur des Stern. Da hat er noch klassischen Journalismus betrieben. Mittlerweile ist er CEO von Story Machine. Also man kann ihn durchaus als Kommunikationsexperte bezeichnen. In dieser Form sitzt er hier bei mir. Ich gratuliere zum 5-Jährigen als CEO. Herzlichen Glückwunsch und willkommen, Philipp Jessen.
Vielen, vielen Dank. Also ich bin froh, dass du dem Druck der Massen stattgegeben hast und mich ein zweites Mal eingeladen hast. Und mir war das ein bisschen unangenehm, dass so viele Leute gesagt haben, dass es die beste Folge war aller Zeiten. Es gab auch noch andere gute, aber jetzt ist es so. Jetzt sitze ich hier ein zweites Mal. Ich freue mich sehr.
Jetzt ist es so.
Du trägst übrigens Felix Daxl Gedächtnisschuhe, sehe ich gerade.
Ja, Felix Daxl, genau, das kann man gleich vorweg schicken. Also Felix Daxl, der noch im Amt sich befindliche Chefredakteur der Weiß, der jetzt aber demnächst zum Spiegel wechselt als Reporter, der hatte gesagt, was sind das eigentlich für komische Männer, die durch Berlin in ihren Wildlederschüchen laufen? Und es war natürlich eindeutig als Schmähung gedacht. Ich fühlte mich aber sofort angesprochen. Er sagte, ich glaube, ab welchem Alter fängt man damit an?
Ich habe 41 geantwortet. Eigentlich, unsere Freundschaft basiert ja eigentlich auch nur auf diesen Schuhen.
Das ist richtig.
Weil eigentlich reden wir jedes Mal darüber, zu welchem Zeitpunkt man, zu welchem Preis sich diese Schuhe eigentlich kaufen kann.
Genau, das ist absolut richtig. Das stimmt. Und kaum, dass Felix Daxl das geschrieben hatte, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen, dachte ich auch daran, ja scheiße, jetzt ist auch wieder die Jahreszeit, in der man damit wieder anfangen kann. Das war also just der Tag, an dem ich wechselte von Wildlederslippern zu Wildlederstiefelchen und in diesen sitze ich jetzt hier.
So. Welchen Stiefel soll ich mir denn heute anziehen? Soll ich so ein bisschen, wollen wir heute so ein bisschen Meta, Markus Lanz-Precht über Kommunikation reden oder soll ich so ein bisschen den Moritz von Uslar machen, alles kaputt schlagen?
Vielleicht einfach beides.
Oder soll ich ganz ich selbst sein?
In der Rolle gefällst du mir eigentlich am wenigsten.
Ich mir
das kann ich aus dem Privatleben, sagen. Also du bist eigentlich, am schwächsten, wenn du ganz.
Warum habe ich das aber als letztes eingeflogen?
Aber du kannst dich doch erstmal sachte reinlanzen.
Okay.
Und dann aber hinten raus dann so ein bisschen alles verUslar.
Alles verUslar, okay.
Oder genau, ja, Precht. Aber da können wir vielleicht noch gleich drauf eingehen. Heute ist übrigens, also wir reden zwar heute am Freitagmittag, aber die Ausgabe wird ausgestrahlt am heutigen Samstag. Deswegen, heute ist Europäischer Pilztag. Das heißt, du könntest gerade bei diesem feuchtkühlen Wetter, könntest du jetzt, wie man so schön sagt, in die Pilze gehen.
Ja, ich habe das auch gelesen. Also erstmal, ich finde es ja immer, ich begeistere mich ja ganz doll dafür, wofür sich Menschen begeistern können.
Ja.
Das ist wirklich so, Menschen, also ich habe auch gelesen, sagen verschiedene Aussagen von, ich weiß gar nicht, ob man Pilzforschern sagt. Also dass wirklich Menschen dazu bereit sind, ihr Leben den Pilzen so zu widmen.
Liebe Grüße auch ans Oktoberfest.
Genau, ich wollte gerade sagen, den Gag hatte ich mal nicht hingelegt, Pilzwanderung, früher sagte man dazu die Wiesen. Ja. aber ich finde es wie immer, also es hat mich ein bisschen auch wieder an mich erinnert, weil meine Frau sagt immer zu mir, dein Hobby ist Hobbys haben. Weil ich halt einfach immer sozusagen mich auch in so Dinge reinstürzen kann. Also bevor ich einmal um die Alster laufe, muss ich mich komplett neu ausgestattet haben.
Ja, sehr gut.
Aber ich finde es wirklich einfach erstaunlich, wie Menschen, wie Forscher sich sagen mit diesem Thema so beschäftigen können und auch so ein Sendungsbewusstsein haben und wirklich auch den Leuten klar machen wollen, es ist total wichtig, lernt mehr über Pilze.
Richard David Precht stopft Vögel aus.
Nein, das glaube ich nicht. Wirklich?
Ich glaub, das macht er wirklich, ja. Das hat er
eben. Tote oder?
Ja, also ist Markus Lanz bedroht. Ja, tote Vögel. Also er stopft sie nicht aus.
Ja, aber das ist doch nur so.
Also nein, er hat noch keine
Vögel. Aber das hat er selber. Jeder große Denker braucht ja so ein spleeniges Hobby. Also Jonathan Franzen beobachtet Markus Vögel. Und Richard David Precht, das ist ja so ein spleeniges Hobby. Das macht er doch nicht wirklich. Ja.
Meinst du, er gönnt sich das einfach? Ne?
Nee, das ist einfach so. Der kann ja nicht. Richard David Precht, der kann ja nicht Briefmarken sammeln oder Tennis spielen. Der muss ja irgendwas machen, wo Leute sagen so, oh, ja klar.
So ein Angeberhobby.
Seine Exzellenz, sein extraordinäres Wesen manifestiert sich in einem besonderen Hobby. Genau wie jeder, weißt du, jeder hat ein cooles Lieblingslied, wenn du danach gefragt hast. Jeder hat sein echtes Lieblingslied. Jeder hat seinen echten Lieblingsfilm und hat so einen Film, den du sagst.
Daran scheitert ja immer, oder daran verzweifelt immer Bettina Rust, wenn sie ihre Gäste zu Hörbar Rust einlädt. Und dann soll man ja 8 Songs mitbringen. Und die Gäste bringen in der Regel 8 exzellente, richtig gute Songs mit, aber es sind natürlich nicht wirklich die Songs ihres Lebens. Also der Song deines Lebens ist dann halt eben
Hyper, Hyper.
Richtig.
Genau.
Genau. Oder ja. Captain Hollywood Project oder genau. so, statt ja. Jetzt irgendwie Morrissey oder wobei der steht ja mittlerweile auch.
Das ist ja übrigens das Geheimnis von meiner DJ-Karriere, über die viel zu wenig geredet wird.
Richtig.
Ich heiße ja DJ PJ, jeder Song ein Hit. Ja. Und ich werde ja ganz häufig, ich werde nie gebucht, mhm. aber es gab schon mehrere, vor allem Privatfeiern, bei denen es dann so endete, dass der DJ quasi abberufen wurde und ich habe dann aufgelegt. Und ich habe sozusagen die, ich halte die Stille und die Peinlichkeit aus, dass ich genau die Musik auflege, ja, die man eben nicht als DJ auslegt. Und genau wie du gesagt hast, so 90er Jahre Pop-Techno, Captain Hollywood und solche Geschichten. Und dann drehen immer alle durch.
Die Schlagzeile des Tages.
Peter will Sexverbot für fleischessende Männer. Ich denke, ich habe das in der richtigen Intonation vorgelesen. Das ist die BZ, die gehört ja auch zum Springer, dann passt es ja. Die Tierschutzorganisation hat das gefordert. Mit dieser Debatte stoßen die Tieraktivisten von Peter Millionen Deutsche vor den Kopf. Der irre Vorschlag, ein Sexverbot für alle fleischessenden Männer. Wer sich im Stadion eine Bratwurst bestellt, gerne im Sommer sein Steak grillt oder nicht auf sein Schnitzel verzichten will, ist nach der kalten Logik der radikalen Tierschützer nicht länger fortpflanzungswürdig. Zu hoher Klimaabdruck. Daniel Cox, was für ein passender Name in dem Zusammenhang, also COX, Kampagnenleiter bei Peter Deutschland zu Bild. Männer sind viel schlechter für die Umwelt als Frauen, weil sie zu viel Fleisch essen. Also er rechnet auch noch vor. Jedes nicht geborene Kind spare 58,6 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Und ich denke, die Logik ist, dass Männer, die sich nicht für Fleisch interessieren und fortpflanzen, das vermutlich dann auch an ihre Kinder weitergeben. Das ist, sagen wir mal, in der kühlen Rechnerei vermutlich noch nicht mal so komplett daneben, aber ich finde, wenn man es konsequent zu Ende denkt, könnte man dann eigentlich auch den Millionen Bundesbürgern und Bürgerinnen zum Klimaschutz empfehlen, sich einfach zu erschießen. Das spart unglaublich viel CO2.
Ja. Auch sagen. Ach, ich finde es auf so vielen Ebenen verstörend, was da so gemacht wird. Also erstmal ist es ja, sagen wir, wenn du es kommunikativ betrachtest, musst du dem Fall erstmal sagen, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Da hat natürlich jemand, liefert einfach jemand ganz bewusst eine Schlagzeile. Klar. So und sagt dann, ah, dadurch kriegen wir dann das andere Thema dann irgendwie eingeflogen.
Ja.
Ich finde es halt super, super billig und auch falsch, weil ich mittlerweile merke, so in so einem Diskurs jetzt wirklich, dass gerade durch so eine Zuspitzung, durch so eine Überhöhung, durch so eine Radikalität und auch so eine extreme Verknappung und Boulevardisierung, aber auch Menschen mittlerweile extrem genervt reagieren, die eigentlich dem zugetan sind. Ne? Genau. Also da zähle ich mich zum Beispiel auch dazu. Und das finde ich nicht würdig. Peter hat ja immer sozusagen immer mit radikalen Aktionen auch auf sich aufmerksam gemacht. Die hatten aber immer irgendwie so ein Augenzwinkern und einen Charme. Und das finde ich in dem Fall einfach wahnsinnig dumm, wahnsinnig billig. Und dass dann auch sozusagen die üblichen Verdächtigen dann natürlich ne, aus der Hinterbänkler dann aufspringen und was dann dagegen sagen. Das ist so, das hilft so nix. Also es hilft keiner Seite was, außer dass es irgendwie normale Menschen einfach tierisch nervt.
Ja, das ist dann auch so die Leilaisierung von ernstzunehmenden Inhalten. Ne? Denn im Kern ist es ja gar nicht falsch, immer mal darauf hinzuweisen, dass der massive Fleischkonsum, auch der Billigfleischkonsum, dem Klima schadet und dass man eine Verhaltensveränderung anstrebt. Das ist ja grundsätzlich richtig, aber auf die Art und Weise. Also es ist immer blöd, wenn du zu einer Organisation wirst, bei der die Menschen, die es eigentlich angeht, die man erreichen will, alleine nur bei der Namensnennung des Unternehmens schon abwinkst und sagst, ja komm, ist gut.
Ja, also meine Großmutter hat immer gesagt, es hilft nichts. Genau wie du sagst, bei jedem Thema hast du eigentlich, wenn du es mal so ganz grob runterbrichst, hast du 10%, die sind für irgendwas, 10%, die sind radikal gegen etwas und 80% haben gar keine gestaltete Meinung.
So. Genau.
Und ich muss halt überlegen, wen will ich erreichen? Also will ich meine eigene Peer Group bespielen? Also das nenne ich immer Preaching to the Converted. Möchte ich das machen? Möchte ich mich mit meinen Gegnern verkämpfen, was auch einen Sinn haben will, oder will ich wirklich Menschen überzeugen? Und ich glaube, das wäre eigentlich in dem Fall das Wichtigste. Passiert hier aber nicht, sondern es geht einem tierisch auf die Nerven. Und ich glaube, dass das wirklich im Moment, wenn du dir diesen ganzen Diskurs anguckst, egal ob es um Gendern, Winnetou, Layla oder sonst was
geht. Dann kommen wir gleich nochmal kurz
zu. Ja, aber ich glaube, dass es wirklich so ist, dass mittlerweile es normalen Menschen, damit meine ich nicht besorgte Bürger, sondern ich meine, dass diese Gaga-Diskurse, die mit so viel Brass geführt werden, einfach wirklich mittlerweile echt normale Menschen irre nervt und wirklich auch auf die Gefahr ist, die dann von solchen Themen eher wegzutreiben. Also,
nennen wir sie mal die diskursinteressierte Mitte. Die diskursinteressierte breite Mitte.
Ja. Ja, exakt. Und die vielleicht auch ein bisschen rechts von der Mitte steht, ja. Aber nicht rechts im Sinne von rechts, sondern rechts im Sinne von, ich bin irgendwie für weniger, ein bisschen weniger Staat, ein bisschen weniger Steuern, ein bisschen mehr Stärkung der Wirtschaft und des Mittelstandes und so. Und da merke ich schon in so einem privaten Umfeld, dass es dann irgendwann den Leuten auch mal reicht. So. Und dass sie dann wirklich sagen, jetzt nervt's langsam. Und das finde ich super, super gefährlich.
Ganz weit vorne.
Kanzler und Vizekanzler, Scholz oder Habeck, wer kommuniziert erfolgreicher? Das fragt die FAZ, Eckhard Lohse und Markus Wehner haben sich damit auseinandergesetzt. Sie haben diverse Gedanken sich gemacht, zum Beispiel diesen hier: Ist Scholz ein nüchterner Politiker, so ist Habeck ein politischer Erzähler. Das bringt er aus seiner langjährigen Tätigkeit als Schriftsteller mit. Selbst Darstellung zur Sachpolitik trägt er oft in einem Ton vor, der nach tiefer Emotion klingt. Manchmal hält der Zuschauer kurz die Luft an, weil es wirkt, als kämpfe Habeck gegen Tränen an. Der Grüne ist für die Medien schon lange ein dankbarer Gesprächspartner. Er zieht Zuschauer an mit seiner Offenheit. Der grüne Wirtschaftsminister kommt mit seinem Stil offenbar weit besser an als der Kanzler. Ja, das sagen sie. Jetzt allerdings ist er ja in einem kleinen Umfragetief und nochmal kurz Bezug nehmend auf Scholz. Scholz macht das selten. Er spricht lieber über Ergebnisse, so wie seine Vorgängerin Angela Merkel das tat. Er dreht keine Erklärvideos auf seinen Reisen. Selbst einen Spaziergang vom Kanzleramt zum Berliner Hauptbahnhof hat er vermieden, als dort tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankamen. Inszenierungen der Betroffenheit sind ihm ein Graus. Was ich, das möchte ich kurz anfügen, zunächst einmal sehr angenehm finde. Weil gerade diese Inszenierung finde ich persönlich häufig wahnsinnig unangenehm, gerade so in unseren Zeiten, in denen es ja andauernd um Botschaften geht, finde ich das immer irgendwie, es ist oft so inhaltsleer.
Ja, sagen wir aber, es muss immer authentisch sein. Ich weiß gar nicht, mich stört eher schlechte Inszenierung. Also eine gute Inszenierung nimmst du nicht als eine Inszenierung wahr.
Okay,
und das finde ich zum Beispiel spannend. Also wenn du zum Beispiel die Frage stellen würdest, wer macht's besser, Habeck oder Scholz, würde ich ganz klar antworten, Annalena Baerbock, weil die es im Moment echt schafft, ikonografische Bilder von sich zu machen und Substanz mit Kommunikation im Gleichklang zu halten. Das finde ich jetzt mal so als ganz, ganz kurze Analyse. Habeck ist, und da sei mir erlaubt, dass ich vielleicht ein bisschen in meine Grabbelkiste als Boulevardjournalist von damals da jetzt ganz tief eintauche, aber Habeck ist natürlich wirklich ein Erzähler, der erzählt etwas und die Menschen sind davon teilweise dann berührt, von der Art und Weise, wie er es erzählt. Scholz stellt sich hin und erzählt etwas gar nicht, sondern sagt, das war ein berührender Moment. Ja? Das heißt, der eine nimmt einen mit und führt einen erzählerisch dahin und der andere behauptet etwas oder umschreibt etwas mit einem Adjektiv und wundert sich, dass das die Leute nicht abholt. Ja? Und ich nehme da immer ein Beispiel, wenn zum Beispiel junge Redakteure bei uns anfangen. Es gab mal vor ganz langer Zeit ein Interview, da ist Frauke Ludewig mit Pamela Anderson am Strand spazieren gegangen. Und du hörtest während des ganzen Interviews, hörtest du immer nur Frauke Ludewig, die darüber sprach, was ihr Pamela Anderson gerade erzählt. Ja? Und die sagte dann immer, am Strand von Malibu erzählte mir Pamela von ihrer Horror-Ehe mit Tommy Lee. Er hielt sie in einem Hundezwinger gefangen und schlug sie täglich. Nach der Pause erzählt Pamela von ihrer Liebe zu ihren Hunden. Aber Pamela hat nie von der Liebe ihrer Hunde, sondern sie hat immer nur darüber berichtet, was sie ihr angeblich berichtet hat. Und das ist der ganz große Unterschied, finde ich, zwischen den beiden. Und der andere große Unterschied ist, und das ist auch ganz wichtig, Kommunikation ist ja ganz einfach runtergebrochen Sender-Empfänger. Ja. Warum war zum Beispiel Stefan Raab, Rabi Gramme, warum waren die lustig? Weil die aus einer Underdog-Perspektive kamen. Ja, da war es lustig.
Neben den beiden Klitschkos.
Genau. Und warum war Oliver Pocher nie witzig, wenn er auf der Straße besoffene Arbeitslose in der Schlange angeschrien hat? Weil es von oben kam. Genau, Stefan Raab kippte auch in der Situation übrigens, als er eben nicht mehr der komische Typ in der Flickenhose war, der Dieter Bohlen, der ihn nicht kannte, was vorsang, sondern wo er anfing, sich über eine Frau lustig zu machen, die Maschendrahtzaun falsch ausgesprochen hat. So, dann ist es anders. Und das ist etwas, was, glaube ich, gar nicht richtig verstanden wird. Also wenn Habeck sozusagen, der jetzt sozusagen
Außenminister ist. Ist er noch Underdog?
Naja, ja, irgendwie schon. Ne? Also die Art und Weise, wie er sich inszeniert, schon.
Gefühlter Quereinsteiger eigentlich.
Gefühlter Quereinsteiger, so dieses, er ist ja Vizekanzler, er kann es alles ein bisschen da lockerer machen, dann wie er da mit Markus Feldenkirchen dieses Interview führt und sagt, Milch ist schlecht und meine Tasche, alles ist dreckig. Und das ist aber so, es gibt halt Leute, die sagen, oh, mir geht's total schlecht, ich bin fertig. Und er umschreibt die Situation.
Ja.
Die Leute fühlen mit.
Er schafft Bilder, ne?
Er schafft Bilder. Und er setzt sich auch auf den Bahnsteig, obwohl da acht Bänke sich
was übrigens, rumstehen. Ich finde, immer die peinlichsten Situationen sind, in denen Habeck, finde ich.
Für Menschen, die sich auf den Boden setzen, sowieso habe ich so generell ein Problem mit. Aber das ist so, ich will meinen Außenminister auch nicht auf dem Boden sitzen sehen. Ja. Aber es funktioniert, muss man ja einfach sagen, so. Aber das Interessante ist, und bei Scholz ist natürlich, wenn der dann flapsig mit Nö auf eine Frage antwortet, der ist der Bundeskanzler. Da ist es nicht lässig, da ist es nicht cool, da ist es arrogant.
Ja.
Und das ist so, man muss mal Sender, Empfänger und Perspektive auseinanderhalten. So. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das Interessante ist ja auch wiederum, aber dann nicht vom Sender, sondern vom Empfänger, ist ja auch nochmal spannend, wir erinnern uns an die Piraten zurück, sind teilweise auf 14% in Umfragen gekommen, in denen sich einfach in Talkshows gesetzt haben und gesagt haben, ich kenne die Antwort auf die Frage nicht.
Ja.
Und das finden die Deutschen auch ganz häufig ganz toll. Die sagen ja auch mal, oh, wir wollen Politiker, die mal einen Fehler zugeben und die das sagen.
Aber wie lange? Menschen sind.
Aber genau, wie lange? Und das war ja bei Habeck auch, dass er mal sehr klar auch sein Zaudern und seine Zwiespältigkeit, so seinen inneren Kampf nach außen getragen hat. Aber wenn er dann wirklich mal keinen Plan hat, ne, von der Pendlerpauschale oder Inflation oder beziehungsweise Insolvenz nicht so richtig Dufte erklären kann, dann sind die Leute auch ziemlich schnell ungnädig. Ne?
Weil der Zweifel, das öffentliche Hadern, das Suchen und Ringen nach Lösungen im öffentlichen Raum, also voller Transparenz, das ist ja eine Weile attraktiv, weil vor allen Dingen als Antipode ist ja Scholz, der da steht, der wortreich erklärt, ich weiß, wie es geht und dann ja auch nicht entsprechend handelt. Also Führung kriegst du von Scholz in dem Sinne ja erstmal zumindest auf der ersten Ebene nicht. Bei Habeck, der befindet sich jetzt, glaube ich, in einer Situation, in der es langsam aber auch wichtig wäre, nicht mehr öffentlich zu zweifeln und zu hadern, denn ich glaube, jetzt ist auch eine Situation eingetreten, in der man von ihm dann doch auch eine Botschaft haben möchte, die da lautet, ich weiß, wie es geht.
Exakt. Und das genau so ist es. Das einerseits holt es Leute ab, weil die Welt natürlich hyperkomplex ist. Das heißt, du fühlst dich nicht degradiert dadurch, weil du siehst, ach guck mal, der weiß auch nicht alles. Aber am Ende wollen die Leute genau das, zu Recht. Sie wollen Leute, die wissen, wie es geht. Also
hat man sie auch und gewählt
das ist halt,
eigentlich.
Und das ist halt immer dieses Pendel, was von links nach rechts schwingt. Nämlich erstmal, okay, guck mal, ist auch nur ein Mensch. Ich kann mich mit dem identifizieren. Ja, das ist auch so authentisch und so wahrhaftig und so echt. Und es lässt sich erstmal gut fühlen. In der ersten Situation. Mhm. In der zweiten Situation sagst du, andererseits bin ich nicht Außenminister oder Außenministerin und ich würde schon gerne wissen, dass der eine Lösung hat und ich kann die Pendlerpauschale auch nicht perfekt erklären, aber von dem würde ich es schon erwarten. Und zum Beispiel, wenn du auch siehst, das Schlimmste finde ich ja bei Scholz im Moment, dieses Hin- und Herzaudern, ich finde, der ist Bundeskanzler, der muss sich nicht zu jedem einlassen. Mhm. Der muss auch nicht jeden Tag jeden irgendwie in seinen Gefühlen abholen.
Ja.
Er muss es aber schon tun. Was ich nur ganz schlimm finde, ist dann die Versuche, die so schlecht sind, das dann zu tun. Also wenn du dann auf Social Media deine Aktentasche sprechen lässt,
ja,
ne,
Wahnsinn, ne?
Dann denke ich nur, ach so, meine Güte, da muss doch mal einer sagen, das ist keine gute Idee. Oder dieser geliehene Satz, das meine ich auch so, das ist so, wie wenn der Bachelor sagt, du hast schöne Augen. So ein auswendig gelerntes, geliehenes, unechtes Kompliment. Das ist, wenn Scholz am Ende sagt, you never walk alone. Mhm. Das hat, abgesehen davon, dass es Englisch ist, dass es alleine schon deshalb erstmal 85% der Leute ausschließt, das nimmt niemanden mit emotional. Das genau wie es das Pamela Anderson Beispiel. Es ist so der Versuch, irgendwie in einem Satz Emotionen zu packen. Und da wundere ich mich schon in der Darstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte man besser schreiben können.
Unterm Radar.
Razzienfund bei Usmanow. Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier? Das fragt der Spiegel. Alisher Usmanow ist ein Freund Putins. Mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird. Nach Spiegelinformationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke. Ja, der Milliardär vom Tegernsee. Wir reden nicht von Uli Hoeneß. Es gab mehrere Razzien. Ich glaube, der hat, glaube ich, irgendwie 24 Anwesen oder so. Ist wirklich völlig absurd. Und bei der Razzia vom Mittwoch verschaffte sich die Polizei Zugang unter anderem zu 3 Wohnhäusern und einem Lager in Rottach-Egern. Liebe Grüße an Veit Habersetzer an dieser Stelle. Insgesamt wurden 24 Objekte durchsucht. Genau, 24 Objekte. Da haben wir es doch. Und es ist wohl so, dass während einer Razzia auch beschlagnahmt worden sind, mehrere seltene Fabergé-Eier, 4 Stück. Und die, das kann man jetzt mal dazu sagen, Fabergé-Eier wurden ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert von dem russischen Goldschmied Peter Karl Fabergé angefertigt. Sie haben die Form von Ostereiern, sind reich verziert und teils mit Perlen und Diamanten besetzt. Die ersten Eier bestellte Zar Alexander III. Bei Fabergé. Sie gehen auf einen russischen Osterbrauch zurück. Jetzt muss man dazu sagen, Philipp, du bist ein guter Gast. Du hast mir als kleines Geschenk eines mitgebracht. Du bist vermögend, aber trotzdem auch freigebig. Das, insofern weiß ich, wie schön es ist. Steht bei uns auf der Fensterbank. Wunderbar. Erste Überraschung finde ich, dass Usmanow noch nicht aus dem Fenster gefallen ist, muss man sagen. Ist zu diesem Zeitpunkt schon wirklich eine erstaunliche Leistung. Er selber war auch nicht anwesend. Was glaubst du, wird da noch so gefunden?
Also erstmal, ich fand es toll an der Meldung, dass ich zum ersten Mal begriffen habe, warum es Fabergé-Eier wirklich gibt. Ne? Mhm. Also meine Großmutter hatte immer eine Schublade mit Goldmünzen und Goldbarren, ja, also Stichwort Vermögen.
Klein Verhältnis.
Und dann habe ich immer gefragt, warum sie es hat, und ich durfte damit immer spielen. Und sie hat gesagt, das ist mein Fluchtgold.
Ah ja, okay.
Und, ne? Das fand ich ganz, das war für mich ganz prägend, weil sie gesagt hat, wenn alles zusammenbricht, packe ich das in eine Tasche und bin weg.
Ein Thema, das derzeit aktueller ist denn je.
Genau. Und dazu kommt, also das Fabergé ist, glaube ich, die goldene Rolex von früher. Mhm. Warum haben Kleinkriminelle und Halbkriminelle und Großkriminelle immer eine protzige Uhr? Ja. Die eine Ebene war das Protzen, die andere Ebene war auch wenn ich ganz schnell weg
Zahlungsmittel.
Muss, habe ich 30, 40.000 Mark beziehungsweise Euro am Arm so,
ja.
und kann damit irgendwas machen. Und ich glaube, diese Fabergé-Eier, die sich ja durch spektakuläre Preise und spektakuläre Hässlichkeit auszeichnen,
das ist
sind wahrscheinlich genau das.
Das ist Fabergé-Ei, der Balenciaga-Schuh des
Nee, es ist, glaube ich, wirklich so das Fluchtgold der, ja. der russischen Oligarchen. Ja. Dann packst du dir halt 4 so eine Eier in eine Handgepäckstasche, weißt du, in deine Louis Vuitton-Tasche.
Toll.
Und dann bist du weg und dann hast du aber trotzdem nochmal 36 Millionen Euro. Ja. Da kommst du ja schon mal ein Quartal mit längst.
So ein alter Bitcoin auch so.
Ja, genau. Oh, ich habe gerade Krypto zum ersten Mal gekauft.
Ja.
In ganz, ganz geringen Dosen.
Ja, weil das jetzt wahnsinnig niedrig steht,
ja, genau. Also direkt, nachdem ich eingestiegen bin, 12% runter.
Ach, nochmal? Ja,
also ich habe wirklich in einem ganz, ich glaube für 1.000 Euro habe ich mir 0,0003%, ich wollte es einfach mal gemacht haben.
Ja, 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 so stimmt.
Boomer-mäßig. Ich wollte auch mal das gemacht haben. Und seitdem geht es einfach nur bergab. Ich bin die ganze Zeit am Handy, so auch so Uli Hoeneß-mäßig. Ne? Also
ja, so, Scheiße, komm mal her.
Es macht durchgängig schlechte Laune.
Ja.
Und dann habe ich noch so einen anderen Coin gekauft, der ist 0,00026, Terra heißt der. Da habe ich mir dann für 50 Euro eingekauft und ging eigentlich davon aus, dass ich übermorgen mir 80 Fabergé-Eier kaufen kann davon. aber das geht auch noch weiter runter und das Tollste ist, mit diesen Leuten in diesen Foren zugucken. Ne? Wenn es dann nicht mehr 0,00026, sondern 0,00027 kommentieren darunter dann immer 100.000 Leute, up to the moon, we all will drive in Lambos und so.
Also, das sind halt nur
solche Kommentare.
Also Schmerzensgemeinschaft.
Und dafür muss ich sagen, da haben sich die 50 Euro schon jetzt gelohnt.
Schon wieder gut. Was Usmanov angeht, ich finde das ja ganz lustig, weil du weißt ja, da so Rottach-Egern, die Häuser links und rechts und die Nachbarn. Ich glaube, da werden natürlich irgendwelche Nachbarn, auch die Polizei, drauf gestoßen haben und gesagt, dann geht da mal hin. Natürlich überhaupt nicht, weil die Nachbarn ein Problem mit Putin und dem Krieg haben, sondern einfach nur, weil da ein Nachbar ist, der reicher ist und dann auch noch Ausländer.
Ja, dass sie einfach gesagt haben,
nee, das wollen wir nicht.
So nach dem besten Gauland-Stil.
Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man heute sozusagen heutzutage so ganz viele Dinge, die einfach so einen ganz anderen Hintergrund haben, einfach so moralisch so übermalen kann, dass man sagen kann, ach,
ne, der war mir schon lange im Dorn im Auge,
ja.
aber jetzt habe ich mal einen Grund.
Wenn wir den jetzt nicht anzeigen, dann hat Putin gewonnen.
Ne? Genau. Anzeige gegen Pudi.
Ja. Das hat mich überrascht.
Babys verabscheuen Kohl schon im Mutterleib. Das ist unglaublich. Das gibt's ja überhaupt nicht. NTV berichtet darüber. Im Mutterleib wird das Baby über die Nabelschnur versorgt. Es kommen nicht nur Nährstoffe an, sondern auch Geschmack. Und der löst schon bei den ganz Kleinen deutliche Reaktionen aus. Je nachdem, ob es sich um Möhren oder Kohl handelt. So hätten Föten eher ein lächelndes Gesicht gezeigt, nachdem ihre Mütter Karotten gegessen hätten, berichten WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler der englischen Universität Durham in der Fachzeitschrift Psychological Science. Nach dem Genuss von Kohlaromen hingegen hätten die Föten eher ein weinendes Gesicht gemacht. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, Philipp, du warst ja auch mal Fötus, erinnerst dich noch?
Ja, ich erinnere mich mit Grausen, erinnere ich mich daran. Aber ich meine, damals war es ja eh anders. Da habe ich den Kohl aus dem ganzen Rotwein, den meine Mutter getrunken hat, gar nicht rausschmecken können irgendwie. Das war dann quasi eingelegter Kohl. Okay, ja. Nein, aber es wundert mich nicht. Also,
bei uns Kohl, war viel Geräuchertes dabei.
Nein, aber ja. Kohl gehört zu diesen Lebensmitteln, bei denen ich immer denke, ich glaube nicht, dass irgendjemand morgens aufsteht und sagt, ah, heute mal wieder Kohl. Ne? Also es ist genau ehrlich, wie diese Sülze.
Ja, die Maike Richter hat das eine Zeit lang.
Die hat das gesagt,
heute mal wieder Kohl.
Ich glaube, was das Thema Essen angeht, also dass man da schon im Kinderleib weint, kann ich mir total gut vorstellen, weil ich meine, man muss ja nur, ich bin auch gerade wieder kürzlich Vater geworden, ich muss nur meiner einjährigen Tochter, die ich eigentlich 2 Jahre lang ohne Zucker erziehen wollte, was klicklich gescheitert ist, muss ja nur irgendwie mal gucken, was sie für einen Gesichtsausdruck bekommt, wenn sie einen M&M auf dem Boden findet und den isst, ja, wie sie da am Rad dreht.
Ja.
Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch im Negativen und auch ein paar Monate früher genauso ist.
Ja. Ich habe als guter Vater meiner Tochter, letztes Wochenende war ich ja auf Ibiza, und habe als wirklich liebender Vater meiner 7-jährigen Tochter von Ibiza eine Tüte Chips mitgebracht. Liebt ja Chips, ist ja klar. Und sind natürlich Chips mit Fleur de Sel oder Fleur de Ibiza oder so. Fantastisch. Außerdem so eine türkisfarbene Tüte. Aber ich sehe gerade, ich habe sie ihr noch gar nicht gegeben. Und jetzt, heute geht auch nicht, weil...
Heute nicht. Salz ist das Tollste, ne? Diese Salzindustrie, wie aus diesem Gut irgendwie in Luxusartikel gemacht worden, das finde ich wirklich, das ist so brillant.
Das
ist
wahrscheinlich auch gar nicht, also es ist doch auch eine Meer, dass das irgendwie von Ibiza kommt, das ist ja angeblich auch so eine Mine im Kongo oder so, wo das Salz herkommt.
Ich habe mal im sogenannten Internet, habe ich mal ein tolles Foto gesehen, was ich damals leider nicht gescreenshottet habe und ich hoffe, ich weiß nicht, ob es ein Fake ist, aber ich fand es ganz toll und das erzählt alles über diese Salzindustrie. Es gab angeblich mal irgendwo im asiatischen Raum, gab es dieses Bild aus dem Supermarkt Und da stand dieses Himalaya-Salz, was hier, ja, glaube ich, für 86 Euro eine Unze, irgendwie für 0, irgendwas Yen, ja?
Ja.
Und daneben stand dieses blaue deutsche Jodsalz.
Ja.
Und da stand dann drunter auch noch so German Jodsalz und bla bla bla. Und dann kostete das irgendwie 17 irgendwas. Also ja, das 17-fache von diesem Salz, was wir uns hier dann irgendwie, ja, bei Feinkostmeier oder so holen.
Großartig.
Und dieses Oma-Billo-Salz, ja, ja, das war da so als Feinkost.
Ja, du hast ja gesagt, das hast ja gerade schon mal gesagt,
großartig,
alles auch eine Frage der Perspektive, ne?
Total.
Bei Himalaya-Salz hätte ich immer Angst, dass da Teile des dicken Onkels von Reinhard Messner drin wären.
Ja.
So ein Zehennagel, so ein geschrotet.
Zehennagel, ja, genau.
Entzauberte Scheinriesen.
Debatten zum Davonlaufen. Es ist Hilmar Klute, der sich in der Süddeutschen Zeitung aufregt und das meines Erachtens völlig zu Recht, er schreibt, die Lage ist ernst, die Diskussionen sind flach, wie Sender, Blätter und die Politik dem Espresso-Geschwätz anheimfallen. Also ein bisschen das aufnehmend, was wir gerade schon mal angerissen haben. Er nimmt unter anderem sich Hubert Aiwanger vor, der ja immer ein bayerischer Wirtschaftsminister ist, zuständig für die Fragen der Energieversorgung in seinem großen Bundesland. Inmitten des Streites um Stromkonsolidierung und Gasumlage erzürnt er sich über die angebliche Abschaffung seines Helden Winnetou. Und zwar nicht mal eben kurz, sondern er tut das so leidenschaftlich, dass in seiner Sprache jede Kindersicherung außer Kraft gesetzt wird. Er tut es zudem, ohne sich die Frage vorzulegen, wer einen Landesminister, der wie ein Balg durch die Gegend schreit, noch ernsthafte politische Arbeit zutrauen möchte. Hubert Aiwanger, mag er auch eh nicht die hellste Kerze am Leuchter sein, ist ein tragisch schönes Beispiel dafür, wie Debatten, in Anführungszeichen, die Klickerfolge für Medien oder Einzelkämpfer versprechen, inzwischen auf Tage den virtuellen Raum verlassen und die Wirklichkeit verkleben. Ein Satz noch, obwohl inzwischen aber jeder weiß, dass sich die Gender-Debatte, wie etwa auch der Dreadlock-Diskurs, unlösbar ins Gewinde verfangen haben, jagen Konzertveranstalter weiterhin Filzlocken von der Bühne. Also, wenn Klute sich aufregt, dann macht das ja in der Regel wahnsinnig viel Freude, sich das durchzulesen.
Total.
Dieser Text zuvorderst, denn er beschreibt da etwas, was ich, genauso wie du ja auch, alle zwei Tage feststelle. Das führt dann unter anderem zu dem seltsamen Moment, dass Markus Söder bei Twitter etwas über das woke linke Spießertum schreibt, das illibertäre Spießertum und das natürlich auch im Bierzelt verbreitet. Und man, obwohl man sich über Söder gerne lustig machen will, zumindest ihm zugutehalten will, dass das, was er da sagt, etwas mehr Zuspruch erhält, als das eigentlich der Fall sein sollte.
Ich glaube, es sind so zwei Dinge, die da reinspielen und diese Debattenkultur im Moment einfach so wahnsinnig indifferent machen und vergiften. Das eine ist halt einfach wirklich, dass die Leute, ich habe es letztens auch einmal getwittert, wir ertrinken in Symbolpolitik. Also das ist die Welt wirklich, ich meine, das ist auch eine Binse, aber die Welt ist jetzt mittlerweile so komplex geworden,
ja, ja,
dass die Leute nur noch darüber sprechen, wie etwas scheint oder wie wirkt oder was hat das für eine Symbolik. Also
ja,
zum Beispiel nehmen wir jetzt die Hochzeit von Christian Lindner.
Ja.
Mir ist es total egal, ob der M911er vor der Sansibar vorfährt. Soll er machen. Das Problem ist, die Leute regen sich auch nicht deshalb drüber auf, sondern sie regen sich drüber auf, weil das nicht in die Zeiten passt. Was ist das für eine Symbolik?
Mhm.
Und würden sie sich besser regiert fühlen, würden sie sich sicherer fühlen, wäre es auch kein Thema
gewesen. Ja.
Und das andere Thema, und das finde ich viel schrecklicher, ich nenne das immer, ich habe es gerade für mich selber einmal nur runtergeschrieben, ich nenne das immer so die Diktatur der Gefühle im Moment.
Mhm.
Ich finde es ganz interessant, dass wenn ich zum Beispiel auch die jungen Leute, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, bei mir in der Agentur sehe, die sagen ja auch nicht mehr, oder die ganzen Leute sagen nicht mehr, ich finde etwas oder das ist so, sondern sagen, ja, ich fühle das oder ich fühle das nicht.
Mhm.
Und ich finde, diese Redewendung lässt total tief in unsere Zeit blicken, weil es geht jedem um seine Gefühle.
Mhm.
Ja? Und das, was gefühlt ist, ist auch immer gleich richtig.
Mhm.
Und da sage ich, nein, das stimmt nicht.
Kurzer Widerspruch an der Stelle. Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich bin auch geneigt, dir zuzustimmen. Einziger Widerspruch, wenn jemand von sich aus sagt, ich fühle das nicht oder ich fühle das, ist es doch im Kern aber besser, als wenn er sagt, das ist so und so, weil es natürlich etwas Absolutes hat, wenn du sagst, das ist so und so. Also wie eine Wahrheit, der man nicht widersprechen kann. Und wenn du sagst, ich fühle das, ist es ja immer noch ein bisschen von der persönlichen Warte aus betrachtet.
Ja,
oder?
Und nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Genauso nervig sind Leute, die sagen, absolutistisch glauben, haben immer recht. Aber das Problem ist, dass mittlerweile einfach Gefühle Fakten ersetzen.
Mhm, ja.
Und das auf allen Seiten,
ja, ja,
in allen Bereichen. Und das meine ich damit. Das ist dieses Moment ist sozusagen Konsens. Wenn ich das so fühle, dann ist das so.
Ja.
Wenn ich fühle, dass Donald Trump Kinder aus dem Erdmittelkern befreien will, weil die da von Bill Gates ausgetrunken werden, dann ist das mein gutes Recht, weil ich fühle das so. Wenn irgendjemand auf einer Demonstration im Osten, auf einer Nazi-Demonstration angesprochen wird und demjenigen gesagt wird, ja, aber wieso fühlst du dich überislamisiert? Hier sind doch nur 0,2% Moslems. Das ist der Frau oder dem Mann egal,
ja,
die fühlen das so. Ja? Und genauso ist es so, das wundert mich einfach heutzutage. Ich finde, es gibt ganz viele Menschenrechte. Es gibt das Recht, ne, auf Unversehrtheit des Körpers. Es gibt das Menschenrecht der freien Meinungsäußerung. Aber es gibt nicht das Menschenrecht, dass du durch dein Leben gehst, ohne dass jemand mal deine Gefühle verletzt. Mhm. Ja? Und das ist natürlich, erziehen wir unsere Kinder so und verhalten uns auch so, dass wir nicht wollen, dass wir andere Menschen Gefühle verletzen. Mhm. Aber es ist kein Menschenrecht, dass ein Gefühl nicht verletzt werden kann. Das finde ich, das ist das, was im Moment extrem vergiftend ist, dass sich alle Leute sofort angegriffen fühlen und es gar nicht mehr um Fakten und Inhaltliches geht, sondern nur noch darum geht, wo fühlt sich jemand irgendwie falsch verstanden und hat deshalb, meint deshalb das Recht zu haben, andere Menschen von Debatten ausschließen.
Aber wäre es nicht grundsätzlich erstrebenswert, eine Gesellschaft zu schaffen, in der so wenig Menschen wie möglich verletzt werden? Denn darauf könnte man ja jetzt auch sagen, versuchen viele, die Debatten anstoßen, darauf hinzuwirken.
Ich glaube, dass das, also das ist auf ganz vielen Ebenen, also erstmal oberflächlich gesehen, ja, natürlich, aber es ist A, es ist B, unmöglich. Und ich glaube, dass verletzte Gefühle und auch Schmerzen und auch Leid und Zurückweisung zu ganz viel ganz Tollem führen können. Mhm. Und ich glaube,
unter anderem in der Kunst.
Heißt ja nicht umsonst, ne? Also die großen Träume, die werden in den Kinderzimmern der Provinz geboren. Warum? Ne? Weil da vielleicht eine Form von Einsamkeit, Sehnsucht rausgibt. Das, was das entwickelt, was es für eine Kraft entwickeln kann. Ich sage auch gar nicht, du brauchst irgendwie Schmerz, um irgendwie groß zu werden. Aber ich glaube schon, dass es eine bestimmte Form von Kunst, von Kraft, von Talent gibt, was sich auch nur entwickelt. Und zum Beispiel dieser Satz, ich meine, ich war mal Bravo-Chefredakteur, ja. Und der Grundsatz des Dr. Sommer-Teams ist, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Satz.
Ja.
Du bist okay, wie du bist. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht besser werden kannst.
Ja. Ja?
Also es heißt so dieses, ich ruhe mich darauf auf, ich bin so toll, wie ich bin. Und eigentlich hat sich die ganze Welt, muss mich sehen und muss auf mich Rücksicht nehmen. Mhm. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und hindert auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich halte das für total gefährlich und ich halte das für total richtig, dafür zu kämpfen. Und ich halte es auch für total richtig und es ist auch wirklich das Ziel, Leute zu verletzen. Aber du hast nicht das Recht, durch dein Leben zu gehen und nie offended zu sein. Mhm. In keinster Weise. Und das Gefühl haben ganz viele Leute auf ganz vielen Seiten und sind dann immer ganz, ganz erstaunt, wenn dann irgendwas gegen sie gesagt wird. Und erlaub mir das nochmal ganz kurz, den einen kurzen Exkurs. Ich erinnere mich immer gerne an meine Kindheit zurück. Da waren wir immer eingeladen. Es war ein Freundeskreis aus drei Familien. Und der eine war sehr, echt ein Freund von meinem Vater, der war wirklich, ich würde sagen, rechtskonservativ. Der hat gesagt, das Einzige, was an Hamburg scheiße ist, ist, ich kann nicht CSU wählen. Das war immer den Satz, den habe ich schon als Sechsjähriger. Dann gab es
ja später die Schülpartei.
So. Dann der andere war eher, der war so Immobilienmakler, der war so ein Liberaler. Ne? So weniger Staat, weniger Steuern, so, das war so eins. Und meine Eltern, die waren so, ich würde sagen, bis heute so Henning Foscherau, Helmut Schmidt, SPD, das ist so ihre.
Ja.
Und wir kamen da an, die Kinder haben irgendwie Commodore 64 gedaddelt und innerhalb von 2 Sekunden schrien sich die Eltern an wegen Politik. Schrien sich an und pöbelten sich und diskutierten. Und toll. am Ende des Abends nahmen die sich in den Arm und haben gesagt, das war toll, das machen wir nächste Woche nochmal. Mhm. Und das ist mir echt bis heute hängen geblieben. Und das hast du heute gar nicht mehr. Ne? Mhm. Also dieses so.
Ja, in privaten Runden kann es vorkommen. Ich hatte so einen ähnlichen Abend mal vor ein paar Wochen mit einem deutschen Großindustriellen, der, ich würde mal sagen, der auf dem besten Wege war, die AfD zu wählen.
Ja.
Und da haben wir uns über Meinungspluralismus in den Medien unterhalten, dass ja alle Zeitungen und so gleich schreiben würden. Und also er war der Ansicht, ich war dagegen. Und ich behaupte auch, ich habe recht. Und wir haben uns wirklich leidenschaftlich gestritten, haben uns aber währenddessen zugeprostet, haben uns fantastisch verstanden. Und am Ende des Abends ist er auch weggegangen und sagte, ja, also das fand ich natürlich sehr gut. Er sagte, ja, hast du recht. So, was ja fantastisch. Es hätte auch umgekehrt laufen können. Also ich wäre jetzt bestimmt nicht in die Tendenz AfD wählen. Aber will sagen, dieser Diskurs, der Streit im besten Sinne, ist zumindest im privaten Raum noch möglich. Es scheint aber in der öffentlichen Debatte, im digitalen Raum, so gut wie gar nicht möglich.
Also spannend. Also meine empirische Erfahrung ist das Gegenteil. Also meine Erfahrung ist, dass Politik jetzt größtenteils also irgendwie ausgespart wird. Und meine Sorge ist eher, also ich, was ich eher merke, ist, ich habe ja ein ähnliches Thema gehabt, dass ich wirklich, normalerweise liest man ja mal so darüber, ne, so irgendwie SZ-Magazin, Autorin schreibt darüber, genau. Mein Vater ist Querdenker.
Ja.
Ich hatte letztens eine ähnliche Situation, nicht mit meinen Eltern zum Glück, sondern mit echt einer wirklich guten Bekannten, die auf einmal anfing, am Tisch Zeug zu erzählen, weil ich wirklich zuerst dachte, das meint sie jetzt nicht ernst. Dann habe ich einmal ganz kurz die Musik runtergedreht und habe gesagt, darf ich das einmal ganz kurz konsolidieren? Meinst du wirklich das, was du gerade gesagt hast? Meinst du das? Ich wiederhole es nicht, weil genau, aber es war wirklich echt erschreckend. Daraufhin sagte sie, ja, wenn du mich so fragst, ich glaube das. Mhm. Ja? Und das ging schon in die Richtung QAnon. Ja, also okay, wirklich so. Wo okay, ich dachte so, wow. Und dann habe ich gesagt, ab diesem Zeitpunkt haben wir nichts mehr zu besprechen, habe ich gesagt. Also wir haben nichts schwer, mehr ne? zu besprechen. So, und dann fingen sie an mit, ja, hast du denn die Schriften davon gelesen? Und okay, die, und dann habe ich gesagt, nein, das muss ich auch nicht. Ich muss auch nicht meinen Kampf gelesen haben, um zu verstehen, dass das falsch ist.
Ja, ja, dann wird es natürlich wirklich hart. Ich würde gerne noch einen Absatz von Klute zitieren, bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil es einfach so schön ist. Hilmar Klute schreibt, worüber reden wir also? Über Habecks Kinderbücher und Indianer, die nur noch das I-Wort heißen sollen? Über Söder und Crystal Meth? Über ein Sauflied auf der Wiesen? Was nicht mehr kurz mal schräg ist, sondern tagelang Breaking News? So betreiben Zeitungen, Sender und Agenturen die eigene Kernschmelze. Eine Zeitung, die nicht mehr selbst bestimmt, was relevant ist und eine Sprache dafür findet, die sich deutlich abhebt vom einerlei der TV-Bauchbinden und Push-Meldungen, ist dem Tode geweiht. Ein Depeschendienst, der eine sprachliche Ungeschicklichkeit zur ernsthaften Nachricht erklärt, karikiert seine eigene Dienerschaft an der Wahrhaftigkeit. TV-Nachrichten, die Horrorbilder aus der Ukraine mit trauriger Klaviermusik unterlegen, verhöhnen die Opfer.
Ja, hat er total recht. Was ist der Weg daraus?
Ja. Tja.
Die Lösung ist auch nicht da. Die Leute sind halt nicht so, wie du ihn dir wünschst. Bushido sagte auch mal, ich brauche nicht den coolen Fan. Ja, also das ist, die Leute, also das, was er schreibt, ist zu 100% richtig, aber klicken tun die Leute trotzdem was anderes.
Er hat 100%ig recht, wobei er da zwei unterschiedliche Dinge beschreibt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie diese Leila- und Winnetou-Debatten geführt werden, natürlich wirklich zu einer totalen Überhöhung ihrer eigenen Wichtigkeit führen. Vor allem, wenn man es tagelang durchnudelt, inklusive des Code of Conduct von Wiesenwirten, dieses Lied nicht zu spielen, was natürlich völlig albern ist, eingedenk dessen, was da sonst gespielt wird. Andererseits so ein Thema wie Crystal Meth von Söder, ich glaube ja auch so ein bisschen an das relaxierende Element dieser Dummheit, eingedenk der Krisen, die einen links und rechts begleiten. Ich glaube, dass es durchaus gar nicht so verkehrt ist, dass man sich an so einem Scheiß mal aufhängen kann, in bester Rabscher-Tradition, weil die Lage natürlich wahnsinnig ernst ist.
Was mich halt immer ärgert ist, wenn ich noch mal ein bisschen Precht-Meta machen darf, was mich halt immer ärgert ist, wenn die Leute oder die Themen, die du eigentlich selber wichtig und gut findest, wenn die halt einfach falsch kommuniziert werden. Was ich damit meine ist, das Pendel schlägt halt immer so in die andere Richtung aus. Ja? Ja, das ist halt immer so, wo ich denke so, ihr habt doch recht, aber führt die Debatte doch so, eben genau wie kein Sex für fleischfressende Männer. Genau. Der Kern ist ja richtig.
Genau.
Aber der Kern nur, weil ihr gerade sozusagen, weil ihr die Möglichkeit habt, mit sowas nach vorne zu kommen, damit vergiftet ihr die Debatte und das Pendel schlägt wieder in die andere Richtung rum. Und das verstehe ich nicht. Wenn ich einmal die Kraft zu haben, nicht über jedes Stöckchen zu springen. Und das ist halt so, wenn du das so siehst, das ist insgesamt auch so ein, wenn du dir zum Beispiel damals auch diese AfD, als das Aufkommen der AfD war, also das Pendel ist nie in der Mitte kommunikativ. Mhm. Erstmal ist es, was ich immer noch denke, übrigens ist es einfach, ne, die Leute, die es wählen, müssen wissen, dass sie Nazis wählen. Das ist auch für mich Pack so, ist so.
Ja.
Aber erstmal war es Pack, mit dem man nicht geredet hat.
Ja.
Und dann vergingen, glaube ich, 2 Monate und dann stand irgendwie jeder Morgenmoderator mit Mikro auf einer AfD-Demo, hielt dem bescheuertsten von dem das Mikro hin und so, sagen Sie, was Sie wirklich denken. Nein, das schneidet ihr nur raus. Nein, bei uns dürfen Sie sagen. Und ich nur so, berichtet doch mal so über die, wie es angemessen ist. 9%, in jedem Land gibt es halt 9-10% Nazis, Bescheuerte, ist so, Punkt. Und dann berichtet darüber, aber marginalisiert nicht die Leute oder stellt sie auch nicht auf den Podest, sondern macht es doch mal normal. Und das würde ich mir halt wünschen von den Leuten, die die richtigen Themen haben, dass die nicht in die gleichen Agitations-Kommunikationsmechanismen verfallen wie die andere Seite. Und das siehst du halt, wo du sagst, irgendwie, ich mache mich mit eurem Inhalt, mache ich mich gemein. Aber wie ihr es transportiert, finde ich zum Kotzen.
Verlierer des Tages
ist Bauer Patrick. Lästereklat im Sommerhaus. Bauer Patrick putzt hemmungslos seine Freundin runter. Das zitiert Watson. Das Sommerhaus der Stars zeigt sich erneut als Hort äußerst fragiler Männlichkeit. Bauer Patrick schleudert weiter verbal Gülle gegen seine eigene Freundin Antonia. Und Erik Sindermann beschuldigt Partnerin Katha sogar, du hast mein Leben verkackt. Ja, also ich habe die ersten 2, 3 Folgen vom Sommerhaus gesehen, also immer Basler, ne? Ich will rauchen, ich möchte rauchen. Der wie so ein Alpha-Tier, wie so ein Silberrücken da sitzt und sich so das treibt.
Der Tafel und allen erklärt, wie es läuft.
Genau, natürlich. Ja, ich
habe das alles schon erlebt.
Ich bin Champions League-Sieger, zumindest der ersten 84 Minute bevor der Loder. Ist schon interessant und ich habe das durchaus mit einem gewissen Amüsement geguckt. Jetzt allerdings habe ich die letzten 2-3 Folgen verpasst und dann lasse ich mir von Niki, die das natürlich hier binget ohne Ende und ist natürlich an sich total begeistert, aber sie hat auch festgestellt, Cosimo und seine Freundin haben mit Abstand die gesündeste Beziehung. Die sind die einzig Glücklichen
da. Das ist exakt so. Also ich meine, ich bin ein riesiger, das weißt du ja, also dein Fußball ist mein Sommerhaus und Dschungelcamp. Ne? Also ich würde ja da am liebsten mir mal 2 Wochen frei nehmen.
Du bist herzlich eingeladen.
Sommerhaus
prominent
der Stars. Prominent
genug bist du auch mittlerweile.
Ja, also ich würde, also Sommerhaus der Stars würde ich alles machen, was man mir anbietet. Aber ich muss wirklich sagen, Sommerhaus der Stars ist aus mehreren Ebenen absolutes brillantes TV. Und ich würde gerne kurz ausführen dürfen.
Aber bitte.
Erstens, jeder hat doch dieses Paar im Freundeskreis, was man einlädt, damit sich die anderen Paare besser fühlen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau.
Es gibt dieses eine Paar.
Ich weiß nicht, ob man die deswegen einlädt, aber es geschieht dann.
Doch, schon.
Ja?
Also die sind dann da. Und dann sagen alle, also jeder hat in seiner Beziehung so Probleme. Mhm. Und am Ende gehst du aus dem Abend raus und sagst so, ja, aber so scheiße wie bei denen ist nicht.
Ja.
Und absolut. So ist es ein bisschen beim Sommerhaus gucken auch, wo du so denkst so, alter Schwede, sind das kaputte Beziehungen. Ne? Ja. Dieser Patrick Bauer, Patrick, so rum, auf den komme ich gleich. Das Zweite ist natürlich, was das nicht absolut brillant macht, das Ganze, ist, dass natürlich mittlerweile diese ganzen Trash-TV-Existenzen, da ja als plus eins eine meistens Trash-TV-unerfahrene Person mit reinbringt.
Ne? Ja.
Das ist der absolute Clou. Das war ja auch ehrlich gesagt mal der Charme vom Dschungelcamp damals, dass da Leute reinkamen, Spengemann und Co., die nicht gewohnt waren, 2 Wochen am Stück durchgefilmt zu werden.
Ja.
Und die dann irgendwann die Maske fallen ließen. Diese junge Trash-TV, die sind ja zu 100% darauf trainiert. Oder wie dieser Erik Sindermann, die sind ja auch privat genau so. Die leben ja genau auch in so einer Trash-TV-Realität. So. Aber das ist, ehrlich gesagt, das super Spannende daran, dass sie da immer jemanden haben, der sofort einbricht und alles falsch macht, was man falsch machen kann. Und das Dritte, und das ist das, was ich auch wirklich immer so unter toxischer Männlichkeit laufen lassen würde. Das Interessante ist ja wirklich, wie bei solchen Leuten, muss man ja echt sagen, wie da Beziehungen ablaufen. Ne? Und das ist ja in diesen ganzen, auch in diesen hier Love Island-Formaten und so, ist ja immer gleich. Wenn du das mal anguckst, der Mann geht auf die Frau zu und überschüttet sie völlig grundlos mit ganz schlechten Komplimenten. Das macht er exakt 48 Stunden. Muss man darauf achten. Bei diesen. Also du hast so schöne Augen, das ist immer das ganz Tolle. Du hast einen tollen Body. Und dann kommt immer irgendwann, du hast die Mauern in mir niedergerissen, wie es noch nie eine andere Frau gemacht hat. Das ist dann so nach 16
innere
Stunden.
Dämonen,
ne? Und die Frau ist dann immer total ergriffen davon. Dann reißt er irgendwo eine Blume ab und man denkt nur so, es ist so cheesy. Und dann musst du wirklich darauf achten, exakt nach 48 Stunden macht der Mann Folgendes. Er sucht einen Grund, die Frau runterzumachen. Meistens ist es so, dass die Frau in die Küche geht, schmiert sich eine Stulle, bringt ihm auch eine mit, aber es ist nicht Mortadella, sondern es ist Salami zum Beispiel. Dann gibt sie ihm diese Stulle und dann rastet er komplett aus und sagt, das habe ich dir immer gesagt, ich esse nur Mortadella, du hast mir gar nicht zugehört. Alle Mauern, die du in mir niedergerissen hast, hast du jetzt wieder aufgebaut.
Eine Mauer aus Wurst.
Eine Mauer aus Wurst hast du hochgezogen. Die Frau, anstatt dass sie sagt, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, ist so schockiert über ihr eigenes Fehlverhalten, dass sie immer wieder versucht, diese angebliche Mauer zu überwinden, um wieder in diese ersten 48 Stunden zu kommen.
Ja, okay.
So laufen auch diese ganzen Dinger da im Sommerhaus ab, dass du immer siehst, dass viel klügere Frauen sich abstrampeln, dem Mann, der ihre einzige Referenzgröße ist, zu gefallen.
Ist ja bei Sindermann auch so, die Frau ist ja bedeutend klüger als er.
Aber spannend wird es dann, wenn die halt nicht mehr zu zweit sind, sondern dann Leute um ihn rum, wie dann so ein Mario Basler, ihr sagen, dass er bescheuert ist und nicht sie, weil dann trennen sie sich auf einmal. Und das ist ganz spannend zu sehen, was da psychologisch abläuft. Ich bin RTL Plus, Prime, sonst wie Mitglied. Ich gucke das
immer. Wobei diese Geschichte, also ich habe dann mir, also Niki schickt mir dann einfach immer Clips
via WhatsApp. Der Typ ist krank.
Der Typ ist richtig krank. Das ist wirklich, also das ist dann wirklich eine Form von toxischer Beziehung. Da ist dann auch der Entertainment-Faktor eigentlich gleich null, weil du siehst halt wirklich, wie jemand seine Freundin wirklich aufs Übelste runtermacht, also die dann auch schon am Boden ist und weint und dann auch sagt, ja, wenn sie dann so sagt zu ihm, ja, wollen wir jetzt wieder zu den anderen gehen? Und er sagt dann so, ja, was soll ich da jetzt mit so einem Waschlappen da vor den anderen anfangen? Das ist natürlich schon ein Akt seelischer Grausamkeit, da mag man dann, also ich zumindest, finde es dann auch nicht mehr so richtig unterhaltsam.
Nein, es ist vor allen Dingen, also es ist jetzt schon so 3 Meter-Ebenen drüber bei dem Typ. Also wenn du zum Beispiel Menschen hast, ne, die auch im Medienbusiness, im sogenannten, merkst du ja manchmal so Leute, die steigen so auf, ja, und haben dann, sind sie dann irgendwann Chefredakteurinnen oder Chefredakteure. Und es gibt immer, ich unterscheide immer so zwischen den Menschen, die so ihre berufliche Kunstfigur haben und die Leute, bei denen sich so die Maske ins Gesicht frisst.
Ja.
Ja, die sind dann auch, wenn sie alleine mit Durchfall zu Hause sitzen, sind sie dann noch Chefredakteurin oder Chefredakteur.
Ja.
Und bei diesem Sindermann ist es so, dass wenn der sich zum Beispiel mit seiner Freundin da streitet, das ist da gar kein, das ist ein richtiger Reflex, sagt er so, ja, dann können wir ja alle WhatsApp-Protokolle gleich zu Promiflash schicken, da kommt die Wahrheit raus. Also
dieser Reflex da schon mitzudenken, ist genau, interessant. Genau,
er denkt nur auch, jedes ist immer so, wie du mich hier gerade darstellst.
Ja,
es geht
ja
nie darum, das verletzt mich, was du gerade sagst, Stichwort Gefühle von davor, sondern so, was sollen denn die anderen denken? Also der denkt immer die Kamera mit. Und ich glaube, der ist schon so krank, der Typ, dass der die Kamera auch mitdenkt, wenn der alleine zu Hause ist. Und das merkst du so richtig. Und der hat auch die Frau nur ausgesucht, genau daran, die ist ja, wie sagt sie zumindest, irgendwie Analystin. Er hat sie ja wohl offensichtlich auch, hat sie auch in der ersten Folge, erzählt sie ja auch alles, ne? Sie überredet, hat gesagt, ich mach Schluss, wenn du nicht mit reinkommst und so weiter und so fort. Und das ist irre, wie sich dann so zwei Menschen so zugrunde richten können.
Ja.
Aber das Interessante bei diesem Trash-TV ist ja sowieso, dass, und das ist das Gefährliche, da werden ja Leute reingeholt, die verhaltensauffällig sind. Und dadurch, dass die natürlich mehr Sendezeit bekommen und eine höhere Prominenz, sind natürlich Menschen wie dann, nicht jetzt wir, aber zum Beispiel Leute, die du noch ein bisschen prägen kannst, vielleicht im Teenageralter, die bekommen ja dieses absonderliche Verhalten als erstrebenswert dargestellt, weil sie dadurch halt eine höhere Prominenz bekommen.
Naja, früher war,
wir ziehen uns ja eine Armee von Leuten, die genauso funktionieren.
Genau, weil früher war ja die gläserne Decke, war, sagen wir mal, Talentlosigkeit. Also das heißt, du musstest ja irgendwie, du musstest ein Instrument spielen, du musstest singen können, Schauspielern, malen oder einen Sport besonders beherrschen, um überhaupt in die Öffentlichkeit zu gelangen. Und mittlerweile ist ja das Sein, aber das Auffälligsein, das Besonderssein, das Dysfunktionalsein ist ja ein, ich will nicht sagen Garant, aber ein extremer Aufmerksamkeitstreiber.
Und das ganz große Problem daran, also erstmal ist dieses, ich kann nicht mehr etwas, sondern ich bin, und das ist gut, das ist immer toll, weil immer, ich kann ja kein schlechter Mensch sein. Der richtige Hebel, und der ist witzigerweise, ist was Wirtschaftliches. Durch die sozialen Medien, durch Instagram, können diese ganzen Trash-Existenzen auf einmal ihre Absonderlichkeit eincashen. Weil vorher waren sie Hofnarren, die hatten dann eine Aufmerksamkeit, aber sie waren trotzdem, sie waren nicht wohlhabend. Sie waren
konnten
nicht
sie monetarisieren, die hatten dann RTL-Verträge.
Genau. Und jetzt siehst du aber dann auch diese Leute, dann auf einmal Dubai, Audemars, Lambo, ist vielleicht alles nur gemietet, aber trotzdem ist das hier quasi der manifestierte Beweis, das, wie ich bin, ist so viel wert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmer Hebel nach außen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Roger Federer, es ist, als würde Mozart aufhören zu komponieren, Van Gogh aufhören zu malen. Wenn ein Genie aufhört, dann erlischt ein Stern. Roger Federer schlug die Vorhand wie Mozart die Tasten. Seine Beinarbeit war wie die eines Balletttänzers. Alles war so leicht, so himmlisch. 20-maliger Grand-Slam-Sieger. 6 Jahre die Nummer 1. Nie rastete er aus. Niemand war für seinen Schläger. Wenn es eng in einem Spiel wurde, sah man keine Angst in seinen Augen. Er war ein ästhetischer Spieler. Plötzlich hatte Spielen etwas Schönes. Aber sein eigentliches Genie war, dass er nicht ausflippte in der irren Welt des Geldes, der Partys, à la Boris Becker. Roger Federer ist ein Familienmensch. 4 Kinder, keine Skandale. Ein braves Genie, ein gutes Genie. Heute, Freitag, können wir ihn zum letzten Mal sehen beim Lever Cup. Eurosport überträgt live. Wir feiern ein braves Genie. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, mehrere Kinder und Tennis. Das ist doch im Grunde und genial, da fühlst du dich doch auch wieder, wie man
sich also, abgeholt. Ich habe zuerst, also wenn er jetzt nicht Roger gesagt hätte, hätte ich gedacht, das ist mir zu ehren. Nein, aber was ich immer interessant finde, ist ja dieser, irgendwas muss ja vorgefallen sein zwischen Franz Josef Wagner und Boris Becker.
Da kam es richtig zum Bruch, ne?
Ja, da muss es irgendwo, weil sozusagen, ich glaube, Franz Josef Wagner war doch der, der damals diesen Exklusivvertrag abgeschlossen hat nach dem Wimbledon-Sieg.
Ja.
Das stand ja, glaube ich, in seiner oder einer anderen Auto- oder Biografie. Aber da muss ja irgendwie ein heiliger Hass mittlerweile vorher.
Ja, es ist wirklich sehr,
aber sehr recht hat er mit dem Text natürlich schon. Ne? Roger Federer ist eine absolute Legende.
Ja, du hattest ja, als wir so ein bisschen hin und her chatteten, worüber wir sprechen wollen, hast du ja Federer natürlich also ganz vorne hingeschrieben. Das letzte Spiel. Jetzt, da wir reden, wissen ja noch nicht, wie es zu Ende gegangen ist, das Spiel, aber es spielt, glaube ich, auch wirklich keine große Rolle mehr.
Aber Lever Cup ja sowieso nicht und es geht ja nur darum, ich glaube, der darf da noch einmal irgendwie brillieren und das ist wirklich, was ja auch immer so toll ist, ist einfach, dass er da noch, glaube ich, noch mit Nadal noch mal eine Runde drehen kann und das hast du ja immer in allen großen Tennis-Rivalries gesehen, dass ja die Leute sich gegenseitig, und das ist vielleicht auch ein ganz versöhnlicher Abschluss, zum Beispiel zumindest, was das Thema Gefühle verletzen und Reibung nach oben elevaten angeht, die beiden haben zum Beispiel ihr Spiel, das wird jetzt ein bisschen tennisspezifisch, aber natürlich nur auf sich ausgelegt. Ne? Mhm. Nadal hat früher ganz normal Tennis gespielt und hat dann irgendwann umgestellt auf diesen krassen Topspin auf die Rückhand, nur um Roger Federer zu schlagen, weil der eine einhändige Rückhand spielt. Ja. Und die beiden haben sich halt bekriegt auf dem Platz und sind aber trotzdem immer charakterlich, immer fein miteinander irgendwie umgegangen. Ja. Und die haben die tollsten Spiele, die Federer gemacht hat, die hat er immer verloren gegen Nadal. Ja. Und darum haben sie, glaube ich, auch diese wahnsinnig enge Beziehung. Und ich finde, da kann man sich wirklich nochmal, jetzt mal ganz metaprechmäßig, wirklich eine sogenannte Scheibe abschneiden, dass man sehen kann, dass man sich inhaltlich, sportlich totalst bekriegen kann, aber trotzdem am Ende noch irgendwie sich gegenseitig feiern kann. Und am Ende sind keiner von den beiden wäre so gut geworden, wenn es den anderen nicht gegeben hätte, der versucht hat, erbittert sie zu bekämpfen. Ja? In diesem Sinne.
In diesem Sinne, Philipp, ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank. Ich soll noch einmal ganz kurz Ed Roter Panda grüßen und sagen, alle sollen einen Fahrradhelm tragen. Das hat er mir aufgetragen. Das muss ich einmal gesagt haben. Okay. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte.
Du darfst auch wieder da, denn du darfst auch wiederkommen, denn ich gehe fest davon aus, bereits jetzt dünnt sich da eine nächste Welle der Begeisterung auf.
Ja.
Eine Woge.
Aber nur wenn du willst, nicht wenn wieder sozusagen die Massen mich hier wieder in dein Wohnzimmer tragen.
Ich möchte. Ich habe mich sehr gut amüsiert mit dir, Philipp. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, mal privat mal wieder essen zu gehen, weil sonst ist das alles ja irgendwie auch,
würde ich sagen,
wertlos, aber kann ja auch nicht alles sein. Ne?
Ich freue mich sehr darauf.
Philipp, vielen Dank. Schönes Wochenende.
Dir auch.
Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marinic und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind 6. Oktober 2022 in Köln, 8. Oktober in Berlin, 9. Oktober Hamburg, 11. Oktober Dortmund, 12. Oktober Frankfurt am Main und der Tourabschluss ist am 19. Oktober in München. Die Menschen, die da gewesen sind, hatten wahnsinnig Spaß. Sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie dort erleben, und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich auch nicht. Es war toll, es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Halt. Fast hätte ich es vergessen. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee. Ihr wollt das Ganze mal live erleben, dieses herrliche Zusammenspiel von mir, Loffi und unseren tollen Gästen, die ihr auch bereits aus unserem Podcast kennt. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, euch Tickets zu sichern für Städte wie München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Dortmund, Bremen, Berlin, Dresden, Hannover, Köln. Im Oktober und November ist es soweit. Apokalypse und Filterkaffee live mit mir, Loffi, und ganz vielen fantastischen Gästen. Wir freuen uns auf euch. Wir wissen noch nicht, was passiert, aber es wird fantastisch. Informiert euch doch einfach bei Contra Promotion oder bei Eventim. Da gibt es die Tickets. Also, wir sehen uns auf der Bühne und im Saal. Bis denn.